Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel. Da sind wir wieder. Was machen wir heute?
Da sind wir wieder. Ja, heute beschäftigen wir uns mal, wir haben uns in den letzten Wochen ja immer mal ein bisschen mit Studien oder auch mit Themen beschäftigt, wo nicht so handfeste Tipps und Tricks von uns dabei waren. Und heute haben wir uns mal ein Thema rausgesucht, wo wir auch den Menschen da draußen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wieder mal ein bisschen was Festes an die Hand geben können. Und jetzt fängt ja langsam so die Weihnachtszeit an und da ist man ja...
Gott, ist das schon soweit?
Ist schon soweit, ja. Noch 3 Monate, dann ist es soweit, ja. Und wie gesagt, zur Weihnachtszeit in den ganzen großen Supermärkten kommen jetzt schon wieder die ganzen Weihnachtsartikel und die Weihnachtsschokolade und auch die Nüsse. Und deshalb haben wir uns heute mal das Thema Nüsse vorgenommen, Jens. Es wird ja immer so gesagt, dass Nüsse so eine Superfood sind. Und dem wollen wir doch heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen, ob das wirklich so ist. Und dann schauen uns mal die ganzen Nüsse an. Und dann hast du auch noch aus der Wissenschaft was zu berichten. Ein paar Studien. Das wollen wir uns heute mal anschauen.
Dann mal los.
Dann legen wir mal los. Ja, also Nüsse werden ja schon seit Jahrtausenden quasi als Bestandteil der menschlichen Ernährung verwendet und auch benutzt so. Und die werden halt als Superfood aufgrund ihrer einzigartigen Nährstoffzusammensetzung oft so bezeichnet. Und denn sie sind halt so reich an gesunden Fetten, Proteinen, auch Ballaststoffen, Vitaminen und auch Mineralstoffen. Und trotzdem wollen wir da mal reinschauen, die spezifischen Eigenschaften jeder Sorte einfach mal zu beleuchten und auch mal potenzielle Risiken zu kennen und auch die Vorteile uns mal anzuschauen. Und das haben wir mal ein bisschen recherchiert, Jens. Ich habe da mir mal so einen kleinen Leitfaden gemacht über die wichtigsten Nusssorten, die es so gibt. Und da gehen wir jetzt direkt mal rein.
Du willst uns also auf die Nüsse gehen?
Ich gehe euch heute allen auf die Nüsse, sozusagen. Und fangen wir erstmal damit an, dass nicht alle Nüsse, die als Nüsse bezeichnet sind, auch echte Nüsse sind im Sinne der Botanik. Denn viele sind auch Hülsenfrüchte, zum Beispiel die Erdnuss ist eine Hülsenfrucht. Oder die Mandel zum Beispiel ist eine Steinfrucht. Aber was ich heute noch gelesen habe, Jens, alle haben eine Gemeinsamkeit in der Botanik, und zwar werden sie als Obst bezeichnet. Irgendwo kommen sie dann doch wieder als Obst zusammen, als Steinobst, und da haben sie doch dann wieder eine Gemeinsamkeit. Wir gehen aber mal rein und fangen mal einfach an mit den Nüssen, die jeder so als Nüsse kennt und die jetzt auch in der Weihnachtszeit, denke ich mal, wieder so auf dem Tisch landen.
Axel, es gibt aber noch einen anderen Punkt. Und zwar, wenn du bist ja gerade in der Botanik, denn Nüsse haben eine andere Gemeinsamkeit und das ist, dass sie einen einzigen Samen enthalten. Das stimmt nicht ganz, weil die Erdnüsse, wenn man die dazu zählen will, da auch schon mal 2 enthalten können. Aber im Grunde ist ja jede Nuss oder ja, wenn man die Schale dazu zählt, ja, ist hinter der Schale nur eine einzige Nuss. Ob du jetzt die Haselnuss nimmst oder die Macadamia-Nuss oder Erdnüsse können eben auch mal 2 sein. Klar, aber das wäre auch so ein gemeinsamer Nenner. Und was man sich ja fragen muss, ist dabei, warum hat eigentlich die Natur das so vorgesehen, dass diese Schalen so extrem hart sind? Ich meine, du hast mir im Vorfeld erzählt, vielleicht kannst du das hier auch nochmal darlegen, Macadamia-Nuss, die wir ja immer ganz gerne beispielsweise aus Südafrika beziehen. Das ist ja einer der Länder, die sehr viel Macadamia-Nüsse produzieren. Und die haben eine unfassbar harte Schale.
Das ist richtig, das habe ich recherchiert und wir fragen uns ja auch immer, oder ich frage mich manchmal, warum die so teuer sind. Wie du es gerade gesagt hast, die Schalen, viele, viele Nüsse, die man so unverarbeitet kaufen kann, die sind ja noch in der Schale drin und die kann man dann halt mit einem ganz normalen Nussknacker einfach aufmachen. Entweder diese aus dem Erzgebirge, diese Standnussknacker in Soldatenform oder halt auch die Handnussknacker. Aber in der Tat, die Macadamia-Nuss ist die härteste Nuss der Welt und die Schale ist mit handelsüblichen Nussknackern hier in Europa nicht zu knacken. Man braucht, ich habe es recherchiert, circa 150 Kilogramm Kraft, um eine Macadamia zu knacken. Und deshalb bekommt man die auch immer nur als schon geöffnete Frucht quasi zu kaufen.
Da ist man dann beim gleichen Problem wie bei der Kokosnuss. Da hat man mir allerdings mal, als ich vor vielen, vielen Jahren mal in Australien war, da waren wir auf so einer einsamen Insel und da gab es nicht so allzu viel zu essen. Und es gab aber reichhaltig Kokosnüsse. Und ich habe dann versucht, diese Kokosnuss irgendwie aufzusägen oder mit Messern und so weiter aufzukriegen. Und dann hat mir einer einen geilen Trick verraten. Denn wenn man so eine Kokosnuss, die kann man ja auch in Supermärkten bekommen, wenn man die dann praktisch gegen die Nut, also ja, die haben ja so ein streifiges Muster, wenn man also gegen dieses streifige Muster mit zum Beispiel dem Stein oder mit irgendwas Spitzem, wenn man die so antockert und dann einmal rundherum geht, dann fallen die echt so in zwei Teile. Kann man zu Hause auch mit einem kleinen Hammer machen oder so, da muss man sich jetzt nicht groß anstrengen, sondern man tackert einfach nur dagegen, einmal drumherum. Kennt man vielleicht auch von Maurern. Ja, ich war früher viel auf Baustellen, dann haben die auch mit dem Hammer immer so um die Steine rumgetackert. Ja, und dann fallen die Steine so auseinander. Und das funktioniert bei der Kokosnuss aus. Ob das bei der Macadamia funktioniert, weiß ich nicht. Die ist wahrscheinlich zu klein.
Wahrscheinlich zu klein, also sie ist wirklich klein, aber du hast es ja, aber da haben wir uns beide gerade die quasi die wichtigsten, nicht die wichtigsten Nüsse, aber zwei Nüsse rausgegriffen, nämlich die Kokosnuss, wie du sagst, ist die größte Nuss der Welt. Das ist über die größte, die es gibt. Wenn man richtige Kokosnüsse, die haben ja nochmal so eine grüne Schale um sich rum, also nicht das, was man so in dem Supermarkt findet, sondern da gibt es nochmal eine grüne Schale drumherum. Die wiegt manchmal über 2,5 Kilo. Und manche Exemplare haben einen Umfang von mehr als 1 Meter. Also es ist schon richtig gewaltig. Und dann kann man sich mal überlegen, wenn man da mal unter so einer Kokosnusspalme drunter liegt und einem so eine Kokosnuss auf den Kopf fällt aus 10 Metern Höhe, dass das schon ganz schön was am Schädel macht.
Absolut. Man muss sich ja fragen, warum hat die Natur das so eingerichtet? Weil wenn die eine harte Schale haben, denn es geht ja bei Pflanzen immer um die Arterhaltung. Klar geht bei jeder Spezies um die Arterhaltung, aber Pflanzen haben ja den großen Nachteil, dass sie nicht weglaufen können. Das heißt, sie brauchen andere Strategien, um ihre ja, Pflanzengattung zu erhalten. Wenn jetzt aber der Samen so stark eingebaut ist, ja, das ist jetzt mal eine schöne Frage. Wie schafft es denn die Natur letztendlich, dass diese Art sich dann auch erhält? Ja, dass also, ich sag mal, ein paar hundert Meter weiter dann wieder eine Kokosnusspflanze oder eine Macadamia-Pflanze oder wie auch immer sie heißt, dann auch wieder wachsen kann.
Ja, also es gibt ja einige Tiere, die diese Schalen schon auch knacken können und die dann auch den Samen halt oder die Frucht halt dann an einen anderen Ort auch tragen können halt und dadurch sich natürlich auch die Art weiterhin erhält. Also es sind zum Beispiel einige Vögel, die sehr scharfe und spitze Schnäbel haben, die halt in den entsprechenden Stellen die Nüsse auch aufbrechen können.
Aber es ist schon interessant, ne? Wie hat denn so eine Kokosnusspflanze gewusst, dass es Vögel gibt, die das aufknacken? Ne? Ja, muss man sich ja mal fragen, als
Ja.
Nicht-Biologe, ja, wie kann sowas sein?
Ja.
Da, wir quälen uns ja schon damit ab. Also wie kommt die Natur denn da klar? Ne?
Ja. Hast du da eine Antwort? Weil das habe ich nicht recherchiert. Also ich wüsste nicht, warum jetzt, also wie die Kokosnuss sich überlegt hat, wie sie geknackt werden kann.
Naja, du hast recht, das sind tatsächlich spezialisierte Tiere, die das können. zum Beispiel Vögel oder auch Amphibien und was auch immer. Die Frage ist ja nur, wenn man das so erdgeschichtlich sieht, die Pflanzen waren ja eher da als die Tiere. Also wie haben die Pflanzen das dann geschafft zu überleben, ohne die Tiere zu haben, und die sind erst später gekommen? Weiß ich nicht, hätte ich jetzt keine Antwort drauf. Aber die Pflanzenwelt ist ja so intelligent, dass sie bestimmte Aromastoffe, Lockstoffe absondert, damit zum Beispiel, ich denke jetzt gerade mal zum Beispiel an die Tabakpflanze. Die werden ja häufig angeknabbert, die Blätter werden angeknabbert. Und das passiert deshalb, weil eben die Tabakpflanze, wenn sie ihren Samen sozusagen verstreuen möchte, dass sie dann bestimmte Insekten anlockt. Also so funktioniert das in der Natur, ne? Andere Tiere werden angelockt und werden dann praktisch genutzt, um dann im Verdauungstrakt, ja, Tiere nehmen dann die Samen auf oder Teile von den Samen, laufen dann 10 Zentimeter, 10 Meter, 10 Kilometer weiter. Auf Plattdeutsch gesagt, kacken dann den Samen wieder aus, relativ unverdaut, und da kann dann eben die nächste Pflanze wieder entstehen. Ist schon spannend, wie die Natur funktioniert.
Das ist super spannend und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, das bei der Macadamia und bei der Kokosnuss nochmal zu recherchieren, weil die Kokosnuss, wenn man dafür 150 Kilogramm braucht, also 150 Kilogramm Kraft braucht, um die Schale überhaupt aufzubrechen, ist halt die Frage, wie dieser Samen sich quasi verbreitet. Das nehmen wir nochmal mit. Also ich nehme es auf jeden Fall nochmal mit.
Wenn man es jetzt gesundheitlich weiterdenkt, das Thema dann, und es ist ja so, wenn wir bei der Pflanzen, bei der Arterhaltung sind, dass die Samen natürlich geschützt werden müssen. Sie müssen so lange geschützt werden, wie sie reifen. Und wenn sie dann ausgereift sind, dann wollen sie ja gar nicht mehr geschützt werden, sondern dann wollen sie ja gefressen werden. Logisch. Ja, sonst können sie sich ja nicht verteilen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal an die Tomate denken, die Tomate ist, wenn sie grün ist, dann ist sie hochtoxisch. Dann sind diese Samen auch sehr, sehr toxisch, weil die sehr viele Gifte produzieren. Denn sie möchten noch nicht gefressen werden. Das gilt auch für die Schale. Die Schale, die dann extrem hart ist, wo dann bestimmte Insekten oder Vogelarten nicht rankommen. Aber in dem Moment, wo sie ausreifen, wo sie sich praktisch für die Natur hübsch machen, da wird die Schale ja ganz weich, sie platzt teilweise auf. Und dann finden wir dort auch sehr viele, ja, interessante Nährstoffe, die vorher giftig waren. Das heißt, die Giftigkeit mit zunehmendem Ausreifungsgrad lässt immer mehr nach. Ja, und sie macht sich praktisch hübsch für die Verteilung. Und wenn jetzt eine Frucht eine harte Schale hat, dann ist ja die logische Konsequenz, dass sie das gar nicht machen muss. Denn viele Fraßfeinde kommen ja an diesen Samen gar nicht heran. So, das heißt, der sogenannte Antinährstoffgehalt, also die Nährstoffe, die wir sehr schlecht verdauen können, die vielleicht auch Verdauungsstörungen machen können bei Menschen, ist bei Nüssen vergleichsweise zu anderen Lebens- und Nahrungsmitteln aus der Pflanzenwelt relativ gering. Wenn man zum Beispiel an Phytinsäure denkt, ja? Phytinsäure ist eine Substanz in Samen, die dafür sorgt, dass die Mineralstoffe in diesen Samen auch letztendlich gebunden werden. Wir messen ja am Ende nur, ich sag mal, 12 Milligramm Magnesium. So, und das steht dann auch auf der Verpackung. Aber die Frage, die wir uns ja mal stellen müssen, werden diese 12, 15, 50 Milligramm überhaupt absorbiert? Werden die im Darm überhaupt aufgenommen? Wenn die so stark gebunden sind mit Phytinsäure, dann müssen wir eine ganze Menge davon abziehen. Das gilt im Übrigen auch für Getreidearten. Auch Getreide hat enthält Phytinsäure, Hülsenfrüchte, wozu ja auch einige dieser Nüsse gehören, enthalten Phytinsäure. Und das sind praktisch Substanzen, die diese Mineralstoffe speichern können, binden können. So, und die Pflanze möchte sie eigentlich nicht wieder loswerden. Wir essen sie dann. Und je nachdem, wie verträglich das Ganze wird, deswegen haben wir ja auch diese kulturellen Errungenschaften, Fermentationsprozesse. Rösten, einweichen. Ich sehe immer noch bei meiner Großmutter, die hat nebenan gewohnt, da waren immer die Hülsenfrüchte in Wasser eingelegt und die standen immer vor der Tür. Ich hatte damals keine Ahnung, was das soll, ne? Also Bohnen waren bei uns ganz groß, grüne Bohnen in allen Variationen, Schnippelbohnen, hat meine Oma immer gesagt, oder graue Bohnen. Es gibt ja alle möglichen Bohnensorten. Und die wurden aber immer alle vorher eingelegt. So, das kennen wir ja heute gar nicht mehr, weil wir ja fast nur noch industriell kaufbare Bohnen besorgen, sodass dass diese Herstellungs Nutzungsverfahren eigentlich völlig an uns vorbeigegangen sind inzwischen. Das macht die Industrie, die bereitet uns das entsprechend vor. Und heute muss halt alles sehr, sehr schnell gehen. Und deswegen haben wir dann auch vielleicht mehr Probleme mit Darmstörungen, mit diesen Antinährstoffen, die dann diese Darmstörungen verursachen können oder Mitverursacher sind. Es gibt auch sogenannte Enzyminhibitoren, das heißt die Enzyme, die durch unsere Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet werden, durch den exokrinen Anteil, nämlich die Lipasen, die Fette verdauen, die Amylasen, die Zuckermoleküle verdauen und die Proteasen, die halt für die Proteine verantwortlich sind. Wenn die jetzt blockiert werden durch sogenannte Antinährstoffe, dann findet die Verdauung natürlich schlechter statt. Kann man dann zum Beispiel auch sehen, in der Toilettenschüssel am nächsten Tag, dass dann ja, zum Beispiel so ein Fettglimmer oben auf diesem Stuhl ist. Ja, das spricht dann für eine schlechtere Fettverdauung. Das hat jetzt vielleicht was mit den Lipasen zu tun. Das kann aber auch was mit zum Beispiel den Gallensäuren mit denen zusammenhängen. Also da allein daran kann man schon sehr, sehr viel erkennen. Deswegen wundern sich meine Kunden manchmal, wenn ich sie nach der Stuhlkonsistenz frage.
Ja, also da kann man schon viel absehen, und wie du es sagst, so das alte Wissen, so von deiner Oma, meine Oma auch, das ist halt einfach, oder das geht halt einfach verloren, dadurch, dass wir halt immer schneller und immer mehr dieses Convenience, dieses hochverarbeiteten Lebensmittel halt haben wollen, geht dieses Wissen halt einfach auch verloren, Sachen auch mal selbst zuzubereiten oder sich auch mal die Zeit zu nehmen, dass etwas fermentiert, weil das braucht ja seine Zeit, bis es halt fermentiert ist. Und die Zeit nehmen wir uns einfach nicht. Und wenn wir uns die nehmen würden, wären vielleicht auch einige Darmerkrankungen oder Verdauungserkrankungen vielleicht auch weniger.
Ja, das ist halt eine Konsequenz aus den Convenience-Food-Produkten, die wir hauptsächlich konsumieren. Wenn man jetzt nochmal die Phytinsäure rausnimmt, da haben wir ja je nach Nuss, haben wir so 200 bis 4500 Milligramm auf 100 Gramm an Phytinsäure. Wenn wir die einweichen, zum Beispiel Cashewnüsse einlegen, einweichen, dann können wir damit ungefähr 50% der Phytinsäure reduzieren. So, und wenn man dann mal eins und eins und eins zusammenzählt, ja, wir machen uns heute keine Gedanken mehr darüber, weil wir sie nicht mehr richtig zubereiten oder sie nicht richtig zubereitet werden, wenn wir sie eben in Supermärkten einkaufen, dann kann man sich auch leicht erklären, warum die darmassoziierten Erkrankungen extrem exponentiell nach oben gehen. Ja, ich habe jede Woche mehrere Anfragen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn etc. Und es gibt ja diesen uralten Spruch, der ist hier auch relevant, die Dosis macht das Gift. Auch unsere Großmütter haben schon Lektine aufgenommen, Phytinsäure aufgenommen, Gluten aufgenommen. Haben die ein Problem gehabt? Ja, manche schon.
Ja, aber nicht in dem Maße, wie du es gerade gesagt hast, nicht exponentiell und wenn dann auch nicht in dieser Häufigkeit und auch nicht in dieser Intensität wahrscheinlich, weil wenn die wussten halt, wir legen die Nüsse ein, wir warten mal einen Tag oder auch zwei, um dann die Hälfte der Giftstoffe schon reduziert zu haben, dann nehmen sie natürlich auch nur die Hälfte der Giftstoffe auf. Ist doch klar. Ja.
Du warst ja gerade bei der Macadamia-Nuss, die hat nämlich den geringsten Anteil von Phytinsäure, 200 bis 500 Milligramm. Die Walnuss hat auch relativ wenig, 200 bis etwa 1000 Milligramm Phytinsäure. Mandeln können höher gehen, zum Beispiel bis 3000 Milligramm. Haselnüsse haben wieder so eine moderate von 600 bis 1600 Milligramm. Und Erdnüsse, die können richtig steil gehen, nämlich bis 4500 Milligramm.
Lass uns direkt mal bei der Macadamia bleiben. Die Macadamia-Nuss, die wird nämlich, haben wir ja auch schon mal besprochen, halt, ist ja auch deine Lieblingsnuss. Sie wird aufgrund ihrer wertvollen Nährstoffe nämlich als die Königin der Nüsse bezeichnet. Also die steht ganz oben, was du auch sagst, von den Nährstoffen her. ist sehr, sehr reich an wertvollen Mineralstoffen. Magnesium, Eisen, Calcium, Phosphor und Kalium findet man halt sehr häufig und sehr viel davon in der Macadamia. Ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht. Auf 100 Gramm findet man zum Beispiel 130 Milligramm Magnesium, 360 Milligramm Kalium, 85 Milligramm Calcium und bis zu 4 Milligramm Eisen. Also es denke ich mal schon, dass die was hergibt, die Macadamia. Und nicht zu Unrecht wird sie auch als die Königin der Nüsse bezeichnet. Der Nachteil ist natürlich, wenn du ziemlich viel davon isst, so ungefähr 100 Gramm, hast du auch 730 Kalorien, weil die halt einfach sehr kalorienreich ist. Und deshalb sollte man auch gerade bei den Nüssen, die so kalorienreich sind, darauf achten, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin irgendwie in der Diät oder ich möchte gerne abnehmen, muss man halt schauen, wenn man 100 Gramm von so einer Macadamia isst, dann hat man 730 Kalorien. Das kann bei übermäßigem Konsum auch eher zu einer Gewichtszunahme führen. Darf man sich nicht wundern.
Ja, aber wir gehen ja nachher noch auf Studien ein, da wirst du dich wundern, dass das teilweise nicht so ist, wie man sich das mit Kalorien zurechtreimt. Denn Kalorien bestimmen ja nur den Energiegehalt. Und die Frage ist ja, wie viele, also zum Beispiel bei der Macadamia-Nuss, warum ich sie so gerne esse, ist, dass sie extrem fettreich ist. Ja, das heißt, wenn man so an eine ketogene Ernährung denkt, dann sind Macadamia-Nüsse immer ganz oben auf der Liste. Und Fette wissen wir natürlich, ich weiß nicht, ob jeder Zuhörer das weiß, aber Fette werden ja nicht ausschließlich für den Energiestoffwechsel genutzt. Viele Fette sind Baufette, sogenannte Baufette, die sich in Zellmembranen einbauen. Das heißt, sie werden gar nicht herangezogen, um daraus Energie zu gewinnen. Sondern die Macadamia-Nuss sehr viele ungesättigte Fettsäuren hat, die in der Hauptsache eben in beispielsweise Zellmembranen eingebaut werden, haben wir hier eigentlich gar nicht so einen hohen so einen Kalorienbringer, der sich gleich irgendwo auf den Hüften zeigt. Das zeigen auch die Studien, dass das nicht so ist.
Okay. Ja, dann kommen wir gleich noch dazu. Du hast gesagt, hoher Fettgehalt. 76 Gramm Fett auf 100 Gramm Macadamia-Nüsse. Also, das ist der Fettgehalt. Relativ wenig Eiweiß im Vergleich zu anderen Nüssen hat die Macadamia. Und der Nachteil ist, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach aufpassen, weil für Hunde und Katzen ist wohl die Macadamia-Nuss giftig. Können das wohl nicht so verarbeiten.
Aber ich glaube, meine Katze wird da auch gar nicht rangehen.
Ja.
Die haben ja, das ist ja das Gute bei den Tieren, ja. Wir haben ja dadurch, dass wir in der Schule manchmal auch falsche Dinge lernen, haben wir unseren Instinkt ein bisschen verloren, ja. Aber die Instinkte bei Tieren sind natürlich viel besser als bei uns. Von daher geht die Katze auch gar nicht ran, wo, was nicht zur artgerechten Ernährung gehört, ja. Vielleicht noch mal kurz bei den Kalorien. Also Macadamia ist so die kalorienreichste. Die kalorienärmste ist die Erdnuss. Die liegt so bei 550 Kilokalorien pro 100 Gramm. Die Mandeln liegen so bei 570. Walnüsse sind bei 650 und Haselnüsse liegen so bei 630. Wenn man jetzt so an Weihnachten denkt, dann na klar, das sind schon Kalorien. Ja? Nicht alle dieser Kalorien werden letztendlich für Energie, für den Energiestoffwechsel genutzt. Von daher landen sie nicht unbedingt in der Leber und werden dann, wenn man sich nicht bewegt, in Fett umgebaut. Das findet nur teilweise statt.
Ja, aber du weißt halt, zur Weihnachtszeit wird ja auch manchmal ein bisschen mehr genascht als sonst. Und da kommt schon das ein oder andere Gramm auf die Hüften dazu. Und weißt du, wie du es eben gesagt hast, die Dosis macht ja das Gift. Also von 100 Gramm Macadamia wirst du wahrscheinlich keine Gewichtszunahme haben, aber.
Aber weißt du, ich würde niemandem empfehlen, auf die Nüsse zu verzichten. Besser wäre es, auf die anderen Dinge zu schauen, ja, auf die Dominosteine, auf die Spekulatius, also auf die ganzen netten Sachen, die jetzt gerade wieder in den Regalen nach vorne kommen.
Auf das Marzipan.
Genau. Also da gibt es ganz andere Themen, die wir dann in der Weihnachtszeit haben, die wir natürlich dann, wenn wir so in Richtung Dezember kommen, dann auch mal thematisieren werden.
Auf jeden Fall, aber ein Spruch oder eine Überlegung schon mal vorab, vor Weihnachten. Es kommt nicht drauf an, Jens, was du zwischen Weihnachten und Neujahr isst, sondern es kommt drauf an, was du zwischen Neujahr und Weihnachten isst.
So sieht's aus.
Und von daher kann man sich schon mal auch zur Weihnachtszeit das ein oder andere Stück Schokolade gönnen. Wenn das natürlich wie in unserer Welt auch mit diesem Convenience Food halt überhand nimmt und das halt das ganze Jahr bestimmt, das ist halt natürlich das Thema. Gut, dann lass uns aber mal zu den weiteren Nusssorten kommen. Die Macadamia haben wir so ein bisschen abgehandelt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen erklärt. Was sonst noch so für Nüsse gibt, die jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit im Vordergrund stehen. Da gibt es halt die Walnuss. Die ist halt sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Ja, was kann man dazu noch sagen? Dann habe ich noch ein bisschen recherchiert. Auch die Walnuss enthält kleinere Mengen an Melatonin, fördert also den Schlaf, wenn man abends mal so eine Walnuss isst. Bei der Walnuss ist es allerdings so, die hat ein hohes, relativ hohes Allergiepotenzial. Du hast es eben schon mal kurz angemerkt bei den Erdnüssen, die haben das höchste
Man muss
Allergiepotenzial.
das natürlich immer relativ sehen. Ja, was bedeutet das denn konkret? Wie viele Menschen haben denn überhaupt eine Nussallergie? Da sprechen wir von etwa 1% aller, die Nüsse essen hier in diesem Land. Ja, also das ist ein relativ kleiner Anteil. Deswegen ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass man eine Nussallergie bekommt. Das heißt aber nicht, dass das nicht funktionieren kann. Und dieses Allergenpotenzial hat mit bestimmten Proteinen in Nüssen zu tun, die man auch definieren kann, wollen wir jetzt nicht machen, ist sehr kompliziert, wenn man in die Allergologie geht. In jedem Fall können bestimmte Proteine von unserem Immunsystem registriert werden. Die Immunzellen, die kommunizieren dann mit anderen Immunzellen, die heißen B-Lymphozyten, B-Zellen. Diese B-Zellen, die produzieren Antikörper. In diesem Fall sind das IgE-Antikörper, also Antikörper vom Typ Immunglobulin E. Und die wiederum kommunizieren mit den Mastzellen. Und Mastzellen haben eine Eigenschaft, nämlich beispielsweise Histamin auszuschütten. Und dann sind wir bei Histaminreaktionen. Histaminreaktionen können relativ harmlos sein, aber können sich auch immens auswirken. Beispielsweise kann die Haut reagieren, das ist häufig. Dann aber auch kann das Herz-Kreislauf-System auf Histamin reagieren. Also wenn man ohnehin schon im Bereich der, ich mag diesen Begriff der Histaminintoleranz nicht, weil das passt einfach nicht. Ja, fachlich ist das einfach nicht richtig, weil wir ja Histamin selber ausschütten. Also können wir nicht intolerant gegen Histamin sein. Aber wir können eine Histaminose entwickeln. Das ist für mich der bessere Begriff. Und Histaminose bedeutet eben, dass wir entweder zu viel Histamin produzieren und aufnehmen, 1 und 1 macht 2, oder diese hohe Menge nicht in der Lage sind abzubauen. Da gibt es bestimmte Enzyme, können wir uns auch nochmal in einem extra Podcast genauer anschauen. Auf jeden Fall kann es eben die Menge sein, die entweder zugeführt wird, die wir essen und oder die wir auch selber produzieren. Unter anderem eben durch solche Reaktionen, wie zum Beispiel durch diese allergenen Nussproteine. Und da kann ganz, ganz viele Körpersysteme reagieren. Das kann Magen-Darm-Trakt sein, Herz-Kreislauf-System, das kann die Haut sein. Das kann aber auch zum Beispiel zentral nervös sein. Also wenn jemand merkt, dass er vielleicht immer so einen leichten Schwindel hat oder irgendwas in der Richtung, so ein bisschen dizzy ist, ja, nach Nusskonsum, dann kann das tatsächlich eine allergische Reaktion sein. Da gibt es Speziallabore, die können das messen. Schickt man dann sein Blut ein und dann wird es auf diese entsprechenden Nussallergene auch detektiert und dann sieht man, ob man zu diesen 1% gehört oder eben nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil 99% der Bevölkerung haben damit kein Problem.
Gut, vielen Dank, dass du das nochmal so ergänzt hast. Denn für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt denken, oh Gott, Nüsse haben ja oder viele Nüsse, man hört ja auch von Erdnüssen, dass sie Allergien auslösen sollen. 1% ist für mich jetzt, stellt sich jetzt so dar, dass keiner auf seine Walnuss oder seine Mandel oder seine Erdnuss zur Weihnachtszeit verzichten muss.
Ja, Axel, das ist ja immer so. Wir verkaufen ja nur Extreme. Ja, also das,
Ja,
was so
ja.
gewöhnlich in der Mitte ist, das registrieren wir ja nicht. Entweder sind wir irgendwie linksextrem oder rechtsextrem oder was auch immer, aber die Sachen werden wahrgenommen. Und so ist es eben in der Ernährung oder im Sport oder wo auch immer, ja. Darüber wird berichtet. So, wenn jetzt ein amerikanischer Kardiologe etwas über Lektine schreibt, ja, und sagt, die Hülsenfrüchte sind alle giftig, die machen alle Darmstörungen, dann ist das nicht ganz falsch, aber das ist auch nicht ganz richtig. Erstmal reagiert nicht jeder darauf. Ja. B ist es eine Frage von Dosis. Die Dosis macht das Gift. Und wir würden ja jetzt auch nicht tonnenweise Hülsenfrüchte jeden Tag essen. Das macht vielleicht der eine oder andere. Ja, da muss man in der Ernährungsdokumentation schauen, dass man basierend darauf dann vielleicht die Ernährung ein bisschen flexibler, ein bisschen ja, diversifizierter darstellt, dass also andere Nahrungs- und Lebensmittelgruppen auch integriert werden in die Ernährung. Das ist dann die Aufgabe von uns Fachleuten, die das dann genauer sich anschauen, auch im Kontext der Symptome, die jemand hat, der kommt. Ja? Also das kann sein, aber das muss nicht sein. Aber es wird dann immer gleich natürlich in so Bestsellern immer alles pauschalisiert und weißt du, alles so mit Red Flags, ja, so aufpassen und gar nicht essen und alle meine Patienten, ja, also sowas stimmt schon mal sowieso überhaupt nicht.
Überhaupt, ja.
Ja, das haben wir auch häufig in Beratungsgesprächen, dass dann Menschen sagen, ja, ich habe die ganze Zeit Schmerzen. Wann? Morgens? Mittags? Abends? Und dann wird es schon differenzierter. Ja, nee, morgens eigentlich noch nicht. Na, das kommt eigentlich erst nach 16 Uhr. So, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass wir immer dazu neigen, alles zu pauschalisieren und alles in einen Topf zu werfen und dann verlieren wir unsere Differenzierungsfähigkeit. Und das ist ja das, was da draußen in den Medien halt permanent passiert. Ja? Fehlende Differenzierungsfähigkeit bis in die höchsten Ebenen der Politik. Ich will jetzt gar nicht über die Politik meckern, aber wenn ich dann abends so Talkshows mir anschaue, dann kriege ich manchmal wirklich allergische Reaktionen. Ja? Weil da tatsächlich immer wieder pauschal und wenig Differenzierung, ja.
Ja, und vor allen Dingen auch, wo halt dann auch viel polarisiert wird. Es ist nur so und nicht anders. So, und es kann nur so sein. Und dann werden auch immer Kausalitäten hergestellt, die gar keine Kausalitäten sind.
Ja, genau.
Und so wird dann halt die Meinung gemacht. Hast du recht. Ja,
Genau,
gut.
das Wort hat mir gerade gefehlt. Polarisiert, genau. Das
Polarisiert,
passt
ja.
ganz gut, ja.
Ja, gut auf jeden Fall, dass wir darüber nochmal gesprochen haben, über dieses Allergiepotenzial und wie gesagt, dass es halt auch gar nicht so schlimm ist.
Aber es
Und
gibt ein anderes Problem, Axel. Bei Nüssen, darauf müssen wir tatsächlich achten. Und das sind die Schimmelpilzgifte. Insbesondere, du hattest die Walnuss erwähnt. Die Walnuss hat ja so Verwinkelungen. Ja? Und da können sich eben Schimmelpilze wie zum Beispiel Aflatoxine ganz gerne auch verfangen. Also wir sollten schon aufpassen, wenn wir Nüsse essen. Einmal die Qualität der Nüsse, die wir kaufen. Dann die Lagerung. Wie lagern wir die Nüsse? Ne? Dunkel lagern, trocken lagern. Da hat man natürlich schon ein Problem, wenn man zum Beispiel in Florida lebt oder in Südostasien lebt, ja, wo es immer so feucht ist. Wir haben ja auch manchmal relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Da muss man dann schon aufpassen. Da bilden sich dann sehr, sehr schnell Aflatoxine, die man dann auch zum Beispiel in bestimmten Laboranalytiken auch erkennen kann.
das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, Jens, noch als Ergänzung. Du hast die Walnuss genannt. Wer sehr gerne auch von diesen Aflatoxinen befallen wird, sind auch Erdnüsse, Pistazien und auch Paranüsse. Und deshalb, wie du es gesagt hast, ist es entscheidend, wie die gelagert werden, aber auch, wo man die kauft. Man sollte halt nur so würdige Quellen und wirklich schauen, dass man halt frische und unbeschädigte Ware kauft. Kühltrocken lagern, hast du gesagt. Und wenn man schimmelige oder auch ranzige Nüsse findet in so einer Packung, dann müssen die halt direkt auch entsorgt werden. Also, oder müssen nicht, aber man sollte sie entsorgen. Also jedem steht es frei, Toxine zu sich zu nehmen, aber man muss natürlich
Ja,
dann auch mit
wir haben
dem.
eine ziemlich gute Sensitivität in unserem Rachenraum. Und ich habe das häufiger, weil ich esse gerne Nüsse. Ich habe das dann häufiger, dass ich da mal zur Toilette muss und muss das dann wieder ausspeien, weil es einfach muffig schmeckt oder ranzig schmeckt oder ja, also wir müssen ja immer bedenken, Menschen sind in der Natur groß geworden, ja, vor der Zeit der Industrialisierung und wir mussten eine ziemlich gute Sensitivität ha haben gegen diese ganzen typischen Naturtoxine, die wir dann besser natürlich nicht aufnehmen. Und wenn jemand mal eine Übelkeit hat oder mal ein bisschen Erbrechen oder es geht eben unten raus, ja, nämlich Flotten Otto, da hatte mein Großvater einmal gesagt, dann ist das eigentlich eine Schutzreaktion. Also lieber in die Schüssel, lieber oben raus, als jetzt ins Gefäßsystem und dann wird sozusagen die Leber am Ende des Tages überlastet. Von daher kann man das auch durchaus positiv sehen, wenn man mal ein bisschen Übelkeit oder Durchfall hat. Sollte natürlich nicht dauerhaft auftreten.
Die Walnuss haben wir uns angeguckt, die Macadamia, wir haben ein bisschen was zur Kokosnuss gesagt. Dann, was natürlich auch sehr beliebt ist zur Weihnachtszeit, die Mandeln. Mandeln, lass uns da mal reingucken, sehr reich an Magnesium, Ballaststoffe, Proteine und hat halt auch einen hohen Anteil an Vitamin E. Ist eigentlich die beste pflanzliche Quelle für Vitamin E. Und Vitamin E steht ja auch für die Hautgesundheit und kann halt auch die Hautgesundheit fördern. Natürlich muss man immer die Menge betrachten. Das ist das, was ich so rausrecherchiert habe.
Ja,
Von
aber
daher.
wir neigen ja dazu, immer alles isoliert zu sehen. Ja, es gibt ja ganze Bücher darüber, wie viel Vitamin E man aufnehmen soll am Tag. Aber die Natur ist viel schlauer als unsere Bücher. Denn wenn eine Mandel oder eine andere Frucht, was du ja am Anfang gesagt hast, wenn man das unter Frucht sehen will, wenn sehr viel ungesättigte Fettsäuren da sind, ungesättigt bedeutet immer, die können reagieren, die können sehr schnell ranzig werden, dann brauchen die eben Vitamine. Und wenn mehr Vitamin E in einer Frucht ist, dann gibt es eben auch mehr zu schützen. Und Vitamin E schützt eben ungesättigte Fettsäuren. So, von daher kommen die reich an ungesättigten Fettsäuren sind, auch in der Regel immer mit hohen Vitamin E-Dosierungen. Und wenn man das weiß, kann man sich auch die Vitamin E-Supplemente dann auch entsprechend sparen, ne?
Ja, das ist ja das, was wir auch sagen, ne? Wenn du jetzt dich mehr um deine Ernährung kümmerst, dann musst du halt, also man kann halt nicht nur von Nahrungsergänzungsmitteln leben, sondern man muss halt die entsprechende Ernährung auch halt haben und lieber mal eine Handvoll Mandeln essen, als sich zwei, drei Kapseln Vitamin E reinzuschmeißen halt, ne?
Genau, vor allen Dingen dann nüchtern, ja, wenn es überhaupt gar nichts zu schützen gibt, ja,
Ja.
dann deswegen essen wir ja Mahlzeiten in der Regel.
Ja, klar.
So. Und da muss man natürlich dann sich ein bisschen auskennen, also was ist fettlöslich, was ist wasserlöslich, was zu einer Mahlzeit, was außerhalb von Mahlzeiten gut aufgenommen wird. Aber du hast gerade noch ein Stichwort genannt, da will ich noch mal kurz drauf eingehen. Ich tue mich ja immer schwer, wenn man so in dem Ernährungsmarketing sagt, ja, reich an, reichhaltig. Also man hat ja dann immer das Gefühl, man kriegt so direkt einen größeren Bizepsumfang, wenn man jetzt mehr Mandeln isst. Ja, aber auch das muss man natürlich relativieren. Ja, man muss das grob mal einschätzen. Also wenn du sagst, Mandeln sind reich an Eiweiß, was bedeutet das denn konkret? Wie viel Eiweiß ist denn enthalten? Und welche Aminosäuren sind enthalten? Und da wird ja schon mal gar nicht mehr differenziert im Marketing. Ja, denn Mandeln haben etwa 20 Gramm Proteinanteil auf 100 Gramm. Also der Eiweißanteil ist jetzt nicht so immens. Und da muss man noch dazu sagen, dass viele Pflanzen, weil sie eigentlich falsch deklariert werden, einen relativ, und jetzt kurz mal festhalten, einen relativ hohen Nicht-Protein-Stickstoffanteil haben. Was heißt das? Laborchemisch wird ja oder lebensmittelchemisch wird ja ein Lebensmittel an den Stickstoffanteil gemessen und das wird gleichgesetzt in einer bestimmten Umrechnung, wie viel Protein letztendlich da enthalten ist. Und man geht davon aus, dass das eben alles Proteine, Eiweiß, Aminosäuren sind. Aber es gibt eben je nach Pflanzenart einen hohen Anteil an Stickstoff, der anfällt, wenn man das verbrennen würde, der eben nicht aus Eiweißen und Aminosäuren besteht, sondern aus anderen Substanzen, die auch letztendlich zu Stickstoff reduziert werden. Und das ist je nach Pflanze, kann das ein großer Anteil sein. Also nur mal ein Beispiel, wir waren ja gerade bei den Mandeln. Wenn du bei Mandeln einen Anteil, Proteinanteil von 21 Gramm, das ist dann auch auf der Verpackung deklariert. Aber es das heißt nicht, dass 21 Gramm pro 100 Gramm Eiweiß tatsächlich aufgenommen werden. Denn der Anteil an Nicht-Protein-Stickstoff liegt so ungefähr bei 10%. Das heißt, du musst mal 10% abziehen ungefähr. Und dann musst du dir auch noch die Frage stellen, ob denn tatsächlich von diesen 21 Gramm minus 10%, dann sind wir bei
19,
19 Gramm, ob diese 19 Gramm dann auch komplett aufgenommen werden. Also landen die da tatsächlich auch in den Blutgefäßen? Und das ist wieder eine Frage der Absorptionskapazität, wie gut unsere Verdauungsenzyme dann auch funktionieren. Also man muss eine ganze Menge noch davon abziehen, um auf die tatsächliche Menge von Eiweiß zu kommen, die dann wirklich auch genutzt werden kann, die dann in Aminosäuren umgewandelt werden und die Aminosäuren dann eben entsprechend in unsere Körperprozesse integriert werden.
Da will ich gerade noch mal, Jens, auf unsere Folge verweisen. Das hast du auch noch mal ganz, ganz, ganz ausführlich erklärt. Und zwar in unserer Folge zu Proteinen. Wir hatten das vor einiger Zeit mal. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Wir hatten Proteine. Da hat der Jens das auch noch mal ganz genau erklärt, dass nicht immer das, was auch auf der Verpackung von so Proteinmitteln, von Proteinpulvern draufsteht, dass das auch das ist, was dann bei uns in den Blutgefäßen ankommt. Und das wird halt oft suggeriert, wie du es auch gerade gesagt hast, in der Werbung, da ist so und so viel da drin, reich an. Und da muss man halt das schon differenzieren. Deshalb nochmal lege ich euch die Folge zu den Proteinen nochmal ans Herz. Einfach nochmal reinhören.
Haben wir noch
Gut.
eine gemacht oder waren das mehr?
Ich glaube, wir haben sogar mehrere gemacht. Mehrere davon. Dann stelle ich die stelle ich alle in die Shownotes, dass man sich die nochmal anhören kann.
Macht
Auf
Sinn.
jeden Fall. Genau, dann lass uns mal weitergehen bei den Nüssen. Haselnüsse gibt es auch. Die enthalten B-Vitamine, auch Vitamin E, wie die Mandeln. Was gibt es sonst noch bei den Haselnüssen zu sagen? Von den Vorteilen haben auch ungesättigte Fettsäuren, wie du es eben gerade schon erklärt hast, bei den Mandeln. Und ansonsten hatten wir das eben ja schon auch erwähnt, die Aflatoxine, die bei unsachgemäßer Lagerung halt mit Schimmelpilzgiften dann halt kontaminiert sein könnten. Und von daher einfach da bei der Lagerung ein bisschen aufpassen.
Haselnüsse haben häufiger mal eine allergische Reaktion zur Folge. Das gilt auch für die Erdnüsse. Also das sind so die zwei Nüsse, die wo man am meisten Probleme hat. Allerdings, ne, relativ
Ein
sehen
Prozent.
bei 1 bis maximal 2% der Bevölkerung. Von daher könnte man sich die Proteine dann mal genauer anschauen. Das macht man vor allen Dingen bei Erdnüssen. Da ist das Allergiepotenzial relativ gesehen höher als bei anderen Nüssen. Wenn jetzt sehr, sehr hoher Fettanteil bei Nüssen ist, ist natürlich das Allergierisiko relativ gering, weil unser Immunsystem reagiert auf Proteine, nicht auf Fette. Ja, und wenn es Fremdproteine sind, dann muss das Immunsystem darauf reagieren. Wenn es das nicht kennt und es kann es nicht in körpereigenes Protein umwandeln, dann muss es abgewehrt werden. Klar. Und dann kommen diese allergischen Reaktionen. Von daher sollte man das so ein bisschen im Fadenkreuz haben, ja. Also die Haselnuss, die Erdnuss. Ich weiß, mein Vater hat immer sehr gerne viele Erdnüsse gegessen. Bei uns stand immer diese Karaffe, stand immer eigentlich jeden Abend auf dem Tisch. Und mein Vater hat das, weiß nicht, kiloweise gegessen. Das ist sicherlich keine gute Idee. Ich würde auch hier die Nüsse häufiger mal wechseln. Also nicht immer die gleiche Nusssorte essen, lieber Nussmischungen essen. Und das möglichst auch von guter Qualität. Gibt es einige sehr gute Qualitätshersteller, allerdings muss man natürlich auch sagen, das kann ganz schön ins Geld gehen.
Auf jeden Fall, wenn man Nüsse täglich isst, dann geht es wirklich ins Geld. Gerade die Macadamia, also die du so gerne isst, die sind wirklich sehr, sehr teuer. Aber gut, man kann ja auch auf andere Sachen, auf Convenience Food ist auch manchmal teuer. Kann man gerne auch mal verzichten und dann für mal eine Handvoll Mandeln essen. Schadet nicht.
Wenn wir jetzt mal zu denen kommen, die wirklich kritisch sind, zum Beispiel Samen wie Leinsamen oder Aprikosenkerne mit dem Thema Blausäure, das kann tatsächlich ein großes Problem werden, weil es ein sehr starkes Zellgift ist und kleine Mengen können hier schon potenziell tödlich sein. Ich will jetzt hier keine rote Flagge hissen, aber da sollte man dann schon aufpassen, dass man davon möglichst wenig konsumiert.
Blausäure enthalten auch die Bittermandeln, deshalb sollte man auch Bittermandeln sollten auch nie roh und in größeren Mengen verzehrt werden. Also da auch ein bisschen drauf achten. Was ich ganz gerne esse, Jens, sind Cashewkerne. Und zwar, was ich ganz angenehm finde, ist so eine cremige Textur. Also wenn man die ein bisschen länger kaut, haben die so eine cremige Textur im Mund. Und von daher finde ich das halt ganz angenehm, so Cashewkerne mal zu essen. Sie haben einen geringeren Fettgehalt als im Vergleich zu anderen Nüssen.
Haben sehr, sehr hohen Magnesiumanteil, den höchsten von allen Nüssen. Also wer seinen Magnesiumhaushalt da ein bisschen fördern möchte, ist mit Cashew nicht so ganz schlecht aufgestellt. Aber es kann auch wiederum abführend wirken. Also wenn man mal ein bisschen zu viel Cashews isst, und am nächsten Morgen oder vielleicht auch noch am Abend, mal auf Toilette muss, dann, vielleicht auch ein ganz guter Tipp für die, die abführen müssen, die also eher Verstopfung haben, da mal mit Cashews reinzugehen oder eben mit Magnesium insgesamt, weil es abführend wirkt.
Bei den Cashewkernen muss man sagen, wir hatten ja eben auch gesagt, dass es ein Samen ist und dass die auch eine ziemlich harte Schale oder eine harte Schale viele Nüsse drumherum haben. Und bei den Cashewkernen ist es so, die sollten vorher irgendwie gedämpft oder geröstet werden, weil die haben in der Schale eine reizende Substanz, die nennt sich Urushiol. Und die ist beim Rohverzehr, ähnlich wie bei den Bittermandeln, Blausäure, wie du es eben gesagt hast, ist halt problematisch. Und deshalb sollte man da schon darauf achten, dass man nur verarbeitete Kerne kauft.
Noch nie gehört, aber wenn du das sagst.
Ja, ich hab's rausgesucht, hab's recherchiert. Ja. Ist wohl so, ich habe auch auf den Bildern, ich hab Bilder von so Cashewkernen gesehen, die sind wirklich in so einer ganz dunklen Schale noch drin und die muss wohl sehr, sehr giftig sein.
Ein anderes Problem, was wir heute noch ansprechen müssen, ist, dass viele Nüsse oder Nusssorten auch mit entsprechenden Schwermetallen belastet sind. Das ist in der Natur der Sache, weil sich natürlich die Pflanzen das aus dem Erdreich ziehen und je nachdem, wo sie angebaut werden. Wir können jetzt keine pauschalen Aussagen da treffen. Das kommt darauf an, wo die entsprechend herkommen. Aber nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Pistazien zum Beispiel können sehr hohe Arsenwerte haben. Oder Macadamia sind auch häufig belastet mit zum Beispiel Quecksilber oder mit Blei oder mit Cadmium. Die sind nicht unter der Nachweisgrenze, aber unter der Grenze dessen, was wir als noch gesund bezeichnen. Und da macht natürlich die Dosis auch wieder das Gift. Ja? Weil wenn ich eben jeden Tag und hohe Mengen davon konsumiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Grenzwerte überschreite, natürlich auch deutlich höher. Deswegen würde ich jetzt auch nicht empfehlen, also über ja, 60 Gramm pro Tag deutlich darüber hinwegzugehen. Das kann man mal machen, aber dann sollte man vielleicht am nächsten Tag nicht unbedingt wieder Nüsse essen. Wir entgiften ja dieses Zeug auch ständig, aber die Dosis macht hier das Gift. Wenn es aus vielen, vielen unterschiedlichen Quellen kommt, Nüsse werden dann nur eine Quelle, dann kann das natürlich wieder einen Kumulativeffekt ergeben und dann können wir auch in die Situation kommen, dass unsere Entgiftungsorgane überlastet werden. Ja, und das ist natürlich insgesamt ein Problem. Ja, ich will gar nicht über Pflanzenschutzgifte sprechen, aber das käme dann noch dazu. Na, und dieses Problem der umweltmedizinischen Themen, die türmen sich halt immer mehr auf. Umso synthetischer wir werden, umso mehr Pflanzenschutz wir betreiben, umso mehr wir in diese Monokulturgeschichten reingehen. Das ist ein Problem, was wir in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr verstärken werden.
Denke ich auch. Jens, bevor wir jetzt noch, wir hatten es am Anfang angesprochen, bevor wir jetzt noch mal zu ein paar Studien kommen, die du auch rausgesucht hast, wollte ich noch eine Ergänzung zu den Paranüssen geben. Da wird ja auch immer gesagt, ja, die sind radioaktiv oder sowas. Ja, das ist eine natürliche Radioaktivität, die die enthalten können. Aber das ist auch bei moderatem Konsum, unbedenklich. Aber wie du es gesagt hast, die Dosis macht das Gift und deshalb sollte man da auch nicht zu viel essen. Also übermäßiger Verzehr gerade von Paranüssen wird halt auch allgemein so nicht empfohlen. Also nicht mehr so als 3 Nüsse sollte man da längerfristig konsumieren.
Ja, das hängt auch mit dem Selengehalt zusammen, weil klar, Selen ist total wichtig. Wir haben selenarme Böden, wir haben sehr viele Lebensmittel, die total selenarm sind. Also wir müssen Selen häufig supplementieren lassen. Nur nicht, wie die Veganer empfehlen, das alles über die Paranüsse zu steuern. Denn eine Paranuss ist okay, aber wenn man darüber hinweggeht, man isst dann ja gerne 3, 4, 5 Paranüsse, dann kommt man auch schon in ein Selenstadium. Das kann dann zunehmend auch durchaus wieder toxisch werden. Ne?
Ja, also
Deshalb.
es kann bis zu einer Selenvergiftung führen, wenn man das halt täglich, langfristig konsumiert halt, ne?
Genau.
Genau.
Wenn man es genau wissen will, Laboranalyse, schauen, bin ich zu hoch, bin ich zu niedrig und dann entsprechend steuern, entweder Supplemente. Oder eine Paranüsse sind ja auch häufig sehr stark belastet, deswegen würde ich sie überhaupt gar nicht empfehlen. Ich würde sie gar nicht essen. Und Selen ist dann ein Thema der Supplementierung.
Okay, gut, ich denke, wir sind so durch die wichtigsten und die gebräuchlichsten so hier in unserem Breitengrad vorhandenen Nüsse durchgegangen. Jens, du hast in dem Vorgespräch haben wir uns kurz abgestimmt. Du hast gesagt, du hast noch ein paar interessante Studien gefunden oder was sagt die Wissenschaft dazu? Ja, nicht die Wissenschaft, sondern was gibt es da an Studien, was gibt es da an interessanten Themen zu berichten?
Ja, ist ja immer gut, wenn wir so einen Podcast auch mit positiven Emotionen abschließen. Ja, und da kann ich schon mal sagen, also die Wissenschaft hat eine sehr, sehr positive Meinung zu Nüssen. Das hängt mit eben den Fettsäuren beispielsweise zusammen. Ich will mal so 3, 4 Studien zitieren, die ich jetzt rausgesucht habe. Reviews, also die das Thema zusammenfassen. Relativ aktuelle Reviews, einer von 2022. Nuts. As a part of dietary strategy to improve metabolic biomarkers. Also Nüsse als nutritive Strategie, um die metabolischen Biomarker zu verbessern. Und da sehen wir halt, wenn Menschen, die regelmäßig Nüsse essen, dass sie zum Beispiel eine bessere Blutzuckerkontrolle haben. Hier sprechen wir so etwa von 60 Gramm. Dass sie positive Einflüsse haben auf zum Beispiel Insulinresistenz, auf HbA1c, auf nüchtern Blutzucker, also dieses ganze Thema prädiabetische Stoffwechsellage. Ja. Klar, wenn ich mehr Nüsse esse, Nüsse sind relativ sättigend, sind auch rich, wie wir gesagt haben, ne? Viel Fettsäuren, aber Fettsäuren beeinflussen ja den Blutzuckerspiegel nicht. Das heißt, wenn man also hier etwas mehr über Nüsse Kohlenhydrate einspart, ohne dass man Kalorien am Ende einspart, ja, habe ich hier also einen großen Hebel auf den Blutzuckerspiegel und nicht nur das, sondern ich habe auch den Hebel auf Gesamtcholesterin, auf das lausige Densolipoprotein, auf das LDL, auf ungesättigte Fettsäuren, Phytosterole, die enthalten sind, oder auch zum Beispiel die wichtige Aminosäure Arginin, denn Arginin ist gefäßerweiternd, auch hier für Prädiabetiker, Diabetiker Typ 2, wo wir eine hohe Korrelation auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, macht das natürlich sehr viel Sinn. nicht nur Arginin als Nahrungsergänzung einzunehmen, sondern hier auch über die entsprechenden Lebensmittel zu arbeiten. Da sind wir bei Walnüssen, Pistazien, Cashews, wie du gerade erwähnt hast, sind hier besonders zu nennen, wenn es um diese metabolische Flexibilisierung geht. Reduktion von Entzündungsparametern, CRP, TNF-Alpha, vor allem durch Walnüsse. Walnüsse haben eine sehr gute Omega-3, einen hohen Omega-3-Gehalt, allerdings nicht die maritimen, sondern die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, Alpha-Linolensäure. Und das Gute, was die Forscher dann am Ende zusammenfassend berichten, ist, dass es eben überhaupt keine schädlichen Effekte gibt, wenn man sich das metabolische System anschaut. Also selbst wenn man auch mehr davon konsumiert, 100 Gramm am Tag, und wir haben ja angefangen mit dem Thema Übergewicht, ja, trotz der hohen Kalorienzahl nehmen Leute in Studien durch hohen Nusskonsum aber nicht zu. Ja, das ist die gute Message.
Super Message,
Sollte
ja.
man vielleicht nicht unbedingt ein Kilo jeden Tag essen, aber die Leute, die auf diesen einsamen Inseln leben, ja, im pazifischen Raum, die sind ja nicht durch die Kokosnüsse dick geworden, sondern sie dadurch dick geworden, dass sie ihre Rohstoffe verkauft haben. Und durch den Verkauf der Rohstoffe haben sie sich Supermarktprodukte auf die Inseln geholt. Marmelade, Nutella, Aufschnitte und so weiter. Das ganze Zeug, was wir in unseren Supermärkten finden. Und dadurch sind diese Urbevölkerungen alle massiv übergewichtig geworden. Ja, und ne, wir kennen das vielleicht, Tonga Island und so weiter, ne, so sehr, sehr korpulente, übergewichtige Menschen. Die waren aber früher nicht korpulent, sondern die sind erst durch unsere Supermarktprodukte übergewichtig geworden. Nicht durch Mango, nicht durch Kokosnuss, nicht durch Fisch, nicht durch andere Obst- und Fruchtsorten, die dort zu finden sind. Und das ist unser Problem beim Thema Übergewicht. Dann vielleicht noch eine Studie, ich kann noch mal zwei hier erwähnen. NUTS and Cardiovascular Disease Outcomes. Also hier geht es um, kann Nusskonsum kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren oder reduzieren. Und hier haben wir ein Review of Evidence and Future Directions von 2023, also relativ frisch. Und da zeigt sich eben, dass die Fachgesellschaften der Ernährung richtig liegen, dass sie Nüsse empfehlen, Nüsse zum Beispiel zur Senkung von LDL, zur Senkung von Risiko von kardiovaskulären Erkrankungen. Ein hoher Konsum, mehr als 50 Gramm, zwischen 50 und 100 Gramm, bis zu 25% geringes Risiko für alle Mortalität, also für alle Mortalitäten, für alle Erkrankungen, an denen wir sterben können. Insbesondere gilt das für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Vorhofflimmern minus 15%, Mortalität insgesamt minus 20%. Verbesserung von LDL hatte ich schon gesagt, aber hier wurden auch noch ein paar andere, zum Beispiel Triglyceride oder das ApoB, auch so ein Risikomarker, verbessern sich, umso mehr Nüsse man am Tag isst. Also größer als 60 Gramm pro Tag. Und diese Parameter verbessern sich. Es gibt auch eine große Studie, das ist die Predimed-Studie. Die haben sich hiermit integriert. 30% weniger Herz-Kreislauf-Ereignisse durch Mittelmeerdiät in Kombination mit Nüssen, vielen unterschiedlichen Nusssorten. Und ich habe bei der Recherche, Axel, gedacht, wir müssen als nächstes eine Episode machen zum Thema Mittelmeerdiät, damit unseren Zuhörern klar ist, was das bedeutet. Denn das ist eigentlich die Diät, die wir haben ja praktisch jeden Tag irgendwie einen neuen Bestseller dadurch, die Social Medias geistert, ja. Immer wieder eine neue Diät, aber die Mittelmeerdiät, die hat eigentlich die beste Evidenzlage, die beste klinische Evidenz. Und hier hat man in einer relativ aktuellen Studie 2024, Nuts and Seeds, a Scoping Review for Nordic Nutrition Recommendations. Hier empfehlen die Autoren, mindestens 30 Gramm Nüsse zu essen, weil dadurch sinkt das Herz-Kreislauf-Risiko um über 20%. Weniger Atemwegs- und Infekterkrankungen, auch interessant. Und sie haben hier kritisiert, weil das hier ging es um nordische Länder, nämlich in Skandinavien, dass die Schweden, die Norweger, die Finnen und die Dänen einfach zu wenig Nüsse essen. Da sind sie auf eine Menge von 3 bis 9 Gramm gekommen. 3 bis 9 Gramm. Wir haben gerade gesagt, 60 Gramm ist wahrscheinlich optimal, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also hier sind wir deutlich, wirklich deutlich untermotorisiert. Und das wird jetzt in Norwegen nicht dramatisch anders sein wie in Deutschland. Ja, und diese Erkenntnisse, die wir über die Nüsse haben, die haben wir auch schon vor 10 Jahren gehabt. Da gab es auch ein Review, der gezeigt hat, Mandeln haben guten Einfluss auf die Blutzuckerkontrolle, auf die Steigerung von dem HDL, von dem hilfreichen Densolipoprotein. Und damals wussten wir auch schon, dass Nüsse keine Gewichtszunahme machen. So, also das wurde da in diesem Review von 2016 war, glaube ich, auch schon dokumentiert. Walnüsse prädestiniert, um Cholesterin zu senken, das LDL vor allen Dingen, Triglyceridspiegel zu senken, Endothelfunktion, also die Funktion der Gefäße zu verbessern, Antioxidantien wieder dafür verantwortlich sind, dass Prooxidantien abgefangen werden, dass also keine Gefäßschäden entstehen können. Pistazien wurden hier erwähnt, die den nüchternen Blutzuckerspiegel regulieren können, HDL verbessern können, Gefäßfunktion verbessern können. Das gilt auch für Erdnüsse und Paranüsse. Wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Und am Ende sagen sie in dieser Publikation, keine Gewichtszunahme. Das ist ja nun mal sehr, sehr vielen Menschen wichtig, so zu essen, dass ich nicht auch noch zunehme. Du hast den Podcast heute damit begonnen, ne? Kalorienreich, rich. Also man muss bei Nüssen, bei all diesen ganzen Nussarten eigentlich keine Angst vor Kalorien haben, auch wenn sie kalorienreich sind. Aber eben ein Großteil dieser Kalorien werden eben gar nicht als Energieträger genutzt, werden nicht umgewandelt in der Leber zu Körperfett. Und von daher kann man sich lieber andere Lebens- und Nahrungsmittelklassen sparen und mehr Nuss- und Nussmischungen integrieren.
Ja, das ist eine gute Message so am Ende. Gut, dass du das auch nochmal raus, also vielen Dank, dass du nochmal raus recherchiert hast und dass es auch nochmal so deutlich rübergekommen ist. Und du hast es ja gesagt, bevor du die Studien vorgestellt hast, dass wir mit was Positivem enden. Und das, denke ich mal, ist positiv. Also Nüsse, gerade die Vielfalt an den Nährstoffen, bieten halt viele, viele gesundheitliche Vorteile. Du hast es erwähnt. Und wo wir darauf noch hinweisen können, ist, dass man auf eine gute Qualität und gerade ein Stück weit auch auf die Lagerung achten sollte, gerade in Bezug auf Schimmelpilze, was wir da angesprochen haben. Aber ansonsten gibt es halt gerade bei Nüssen und bei fast allen Nussarten einfach nur Positives zu berichten. Und von daher hoffen wir, dass wir euch heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht so ganz auf die Nüsse gegangen sind, wie du es gerade am Anfang gesagt hattest. Also von daher 60 Gramm Nüsse in seine Ernährung zu integrieren, in seine tägliche Ernährung zu integrieren, ist wirklich ein guter Tipp, den wir geben können. Und von daher
Feuerfrei.
feuerfrei für die Nüsse in der Weihnachtszeit und auch sonst natürlich. Jens, vielen Dank auch für die Recherche wieder, für dein unglaubliches Wissen, das du uns wieder gegeben hast. Vielen Dank an euch da draußen wieder fürs Zuhören. Macht einfach ein bisschen Werbung für uns, sagt's euren Bekannten, Verwandten und Freunden. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.